Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast in der Radio Siegen Version. Wie schön, wieder beisammen zu sein, Leute. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass wir uns hören. Wir hoffen, dass es euch allen gut geht.
Ja, frohes Neues ist ein bisschen spät, ne? Hatten wir ja auch schon im regulären Podcast, aber hier auf Radio wegen dann doch nochmal frohes Neues, auch wenn wir eben gehört haben, das sagt man seit gestern nicht mehr. Aber naja.
Ja, sei es drum. Wie gesagt, ein frohes Neues sollte sowieso 365 Tage lang gelten, wie ich finde. Fabian, wie geht's bei dir so? Alles gut?
Ja, wir hatten uns ja schon ein paar Mal gesehen und wir haben auch die Hörer schon mit ins neue Jahr genommen. Hat sich nichts geändert, gut ins Jahr gestartet und jetzt schön endlich wieder hier im Studio zu stehen. Das hat gefehlt.
Voll, mega schönes Gefühl, wieder hier zu stehen. Es ist einfach nur ein heimisches und schönes Gefühl. Radio Siegen, Leute, hört öfter rein. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Sender.
Ja, verbinde ich auch so Heimat mit. Also so Nebenjob während des Studiums und morgens, wenn ich da mit dem Kollegen zur Arbeit gefahren bin, dann lief immer Radio Siegen oder nachmittags auf dem Heimweg. Das ist für mich wirklich so ein Stück Heimweg, auch wenn es so ein bisschen pathetisch klingt oder so ein bisschen, ja, klischeehaft klingt. Es ist einfach so.
Also ich höre es ja jeden Morgen tatsächlich.
Ernsthaft?
So, ja, ja. So während der Fahrt zur Arbeit habe ich immer so eine gewisse Zeit, wo ich irgendwie was hören kann und da läuft meistens Radio Siegen und dann freue ich mich immer, wenn irgendwie Tom Schirmer oder sowas zu hören ist, Florian Rupes und so, alle eigentlich, ne? Das ist immer so ein cooles Gefühl auf jeden Fall.
Das hat so was Warmes, Vertrautes, ne? Das ist richtig.
Ja, ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber aus dieser warmen Vertrautheit gehen wir natürlich heute wieder in, weiß ich nicht, kriminelleres Milieu über, so ein bisschen etwas, was ja uns aus diesem warmen, wohligen Gefühl rausholt und uns eher so mit den Abgründen der Menschen konfrontiert, wie das halt bei uns hier so gang und gäbe ist.
Ja, jetzt geht die Stimmung gleich wieder runter. Aber ja, wir sind hier für True Crime.
Ja, passend zu menschlichen Abgründen ist auch der Schauplatz heute. Welche Stadt ist, ja, wie soll ich sagen, abgründiger und düsterer als
Buxtehude?
Iserlohn. Wir sind in Iserlohn.
Iserlohn, ja.
Grüße an Steffen, unseren Sauerland-Korrespondenten. Der hat da früher gelebt eine Zeit lang. Und immer wenn ich ihn da besucht habe, fand ich es total trostlos und war froh, wenn ich in seiner Wohnung bin. Das ist, aber kurzer Side-Fact über Iserlohn. Da gibt es Europas größtes Versandhaus für Papageienzubehör. Also das ist schon erwähnenswert.
Richtig, ja, richtig, das stimmt. Ja, also ich sag mal, die ganze Gegend um Iserlohn herum und Städte drumherum, die man in wenigen Minuten erreichen kann, haben halt alle so einen speziellen Look. Bisschen industriell geprägt, so vielleicht auch wie das Siegerland oder Siegen City speziell, aber nichtsdestotrotz gibt es da auch ganz bestimmt schöne Flecken.
Ja, total. Das Sauerland ist ja landschaftlich generell sehr schön. So ein bisschen für die Leute, die jetzt dieses Radio-Spin-Off hören über unseren Spotify-Kanal, die vielleicht mit unserer Heimat oder mit unserer erweiterten Heimat Siegerland, Sauerland nicht so viel anfangen können.
Aber Fabian, wir sind hier bei Radio Siegen. Du kannst nicht sagen, dass das Sauerland schöne Flecken hat.
Okay, ich entschuldige mich dafür. Dennoch für die Leute, die uns jetzt so über den Podcast hören und die ja mit der Gegend nichts anfangen können. Wir hatten da auch in diversen Folgen schon drüber gesprochen. Also Iserlohn ist Nachbarstadt unter anderem von Altena, wo auch schon ein Fall von uns gespielt hat oder zwei Fälle. Mhm. Und Steffen hatte das damals beschrieben, auch als so eine Region, die so ein bisschen im Sterben liegt, also wo so die Industrie abzieht, wo auch Einwohnerschwund herrscht, viel Leerstand herrscht und das Leben irgendwie relativ günstig, aber auch so ein bisschen, ja, strukturell erschwert ist im Moment. Mhm. Also da kann man sich so ein bisschen reindenken, glaube ich, in diesen, ja, Strukturverlust dieser Gegend, wie gesagt, eigentlich ganz schön. Iserlohn ist so am Rande des Sauerlandes, ich glaube so eine gute halbe Stunde von Dortmund, also vom Ruhrgebiet entfernt. Ja, ist
alles nah beieinander.
So genau. Einzugsgebiet des Ruhrgebietes, mhm. Genau. Und da sind wir wiederum im Ortsteil Lettmate. Das ja. Kennt man als Siegerländer, wenn man mit dem Zug häufiger Richtung Hagen fährt oder so, dann fährt man da unweigerlich durch.
Da teilen sich die Züge.
Da teilen sich die Züge, mhm. Genau, ja.
Genau.
Ja, so ein paar True Crime Heads unter euch, die wissen jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen, worauf es hinausläuft. Wir sind auch gar nicht so weit zurück in der Zeit, wenige Jahre einfach nur. Aber ich will mal ein bisschen anders ausholen und das ein bisschen anders aufziehen. Denn der Fall hat so ein bisschen Deckungsgleichheit zu einem Fall, den ich neulich in dem Podcast Diagnose Verbrechen mit besprechen durfte. Das heißt, die eine oder andere Erkenntnis von da werde ich auch hier einfließen lassen. Daniel, hast du schon mal über die sozialen Netzwerke, ich weiß, du nutzt die sehr, sehr spärlich, aber du hast die mal eine Zeit lang etwas intensiver genutzt. Hast du da mal alte Schulfreunde getroffen?
Ja, definitiv habe ich.
Und dann so Kontakt wiederhergestellt.
Das war meistens auch, also relativ, im Gros ist es eigentlich sporadisch, würde ich sagen. Ne? Also es gibt definitiv Zeiten oder gab Zeiten, wo das auch intensiviert wurde, wo man durch die sozialen Netzwerke wirklich nochmal mit irgendwie Klassenkameraden der 5., 6. Klasse connecten konnte, was ich super schön gefunden habe. Aber das ist dann auch im Sande verlaufen, leider. Ne? Also es ist bei, vielleicht ist es auch darum, geht es darum, dass wir, also in unserer Generation, wir sind ja groß geworden mit StudiVZ, Wer kennt wen, Facebook, ja, das sind jetzt schon Oldtimer, über die die jüngeren Leute nicht mehr sprechen. Aber als diese Dinge on vogue waren, war es ja schon so, dass man dann auch das Netzwerk genutzt hat, mit Leuten gesprochen hat und dann ins Gespräch gekommen ist. Und das hatte ich eben zeitweise schon, aber es ist komplett eingeschlafen, leider.
Ja, das spielt auf jeden Fall so ein bisschen eine Rolle heute in diesem Verbrechen. Wir sind, wie gesagt, in Iserlohn, 100.000 Einwohnerstadt etwa, ungefähr so groß wie unsere Heimatstadt Siegen. Und hier, wie gesagt, Stadtteil Lettmate, da wohnt die Hauptperson des heutigen Falles, Carina S., die ist 15 und die ist ja eine sehr gut eingebundene junge Frau. Die ist in der Gemeinde tätig, also in der Kirchengemeinde, ist da bei den Pfadfindern, ist auch in der Freiwilligen Feuerwehr, also der Jugendfeuerwehr aktiv, sehr gut eingebunden, in der Schule sehr beliebt, ordentlich großer Freundeskreis, natürlich auch durch diese Aktivitäten in Feuerwehr und Pfadfinderschaft. Und ja, aber auch so ein Familienmensch. Also die hat einen großen Freundeskreis, verbringt aber auch gerne Zeit mit ihrer Familie und vor allem auch mit dem Familienhund. Also auch so ein Mädel, was ja so das genießt, draußen in der Natur zu sein, mit dem Hund spazieren zu gehen, einfach so frische Luft zu tanken.
Klingt richtig schön alles.
Ja, sie gilt als hilfsbereite, freundliche und zuverlässige junge Frau. Also auch so jemand, mit dem man immer Spaß haben kann. Und im Jahr 2000, im Oktober 2000, da scheint sie auch so ein bisschen ihr privates Glück zu finden. Da findet sie ihren ersten Partner, ihre erste große Liebe. Den nennen wir einfach mal Robert. Mhm. Robert ist allerdings 10 Jahre älter, 9 oder 10 Jahre. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Mal so, ich weiß nicht genau, welche Information stimmt, aber sagen wir mal so zwischen 9 und 10 Jahren.
Das ist in dem Alter ja schon wirklich krass.
Genau das wollte ich ansprechen oder dazu wollte ich dich fragen, wie findest du das? Ich finde 15 und 24, 25 finde ich persönlich einen sehr, sehr großen Unterschied. Ihre Eltern waren wohl cool damit, die fanden ihn auch sehr sympathisch. Also er wurde sehr schnell vorgestellt, er ist Elektriker, Handwerker und so ein hilfsbereiter, zuverlässiger Typ. Und die Eltern haben ihn direkt ins Herz geschlossen. Ich muss sagen, bei der Berichterstattung tue ich mich da immer sehr, sehr schwer. Hätte ich eine 15-jährige Tochter, würde ich das, ohne jetzt irgendwie so der super konservativ überwachende Vater sein zu wollen. Ich würde es nicht cool finden, wenn die mit einem deutlich älteren 25-jährigen Mann nach Hause kommt.
Ja, also ich sag mal so, in diesen Jahren 14 bis 17 passiert unglaublich viel in kürzester Zeit. So, ne? Und es gibt einfach frühreife Menschen und Menschen, die mit 15, fast 16, ich weiß ja nicht genau, wo sie da genau stand, irgendwie gefühlt fast 18 sind. Aber es ändert nichts daran, dass diese Menschen quasi gerade erst Jugendliche geworden sind. Und wenn du 14, 15 oder sowas bist, ja, also alles beginnt, du warst gerade noch ein Kind, bist aufgewacht und jetzt bist du quasi Jugendliche. Und bei 25-Jährigen ist es einfach anders. Die haben das jetzt mittlerweile ein paar Jahre durch, die kennen das, was es bedeutet, 18 zu sein, zu dem Zeitpunkt auch noch 2000, ja, was man damit verbunden hat, Führerschein, 18er Videothek und bla bla bla. Das heißt also, es war nicht mehr Neuland, es war nicht mehr so die große freie Welt, auf die man so hingefiebert hat mit 15, 16, 17, sondern es war schon alles bekannt, Führerschein vorhanden, Leben kennengelernt, Höhen und Tiefen erlebt wahrscheinlich. Und dann finde ich diese 10 Jahre ehrlich gesagt zu krass. Ich sag nichts bei, lass mich sagen, keine Ahnung, 17, 15, 18, 15, 19, 16, irgendwie so, ja, je nach Individuum kann das passen, keine Frage. Und ich sag auch nichts bei 30, 20, ja, aber ich finde 15, so mitten als Teenager und 25, das passt nicht so richtig gut zusammen.
Ja, man kann da irgendwie keine Grenze ziehen, aber so in meinem Gefühl, da ist so 15 bis so 18, 19 irgendwie okay, so über 20 wird es dann irgendwie so ein bisschen seltsam. Ja. Habe ich Jahr 2000 gesagt, ich meinte 2020, tut mir leid, wenn ich mich da versprochen habe.
Ach so, ja, nee, hast du gesagt, aber okay.
Nee, kann auch sein, dass ich es falsch gesagt habe. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, wie du schon gesagt hast, zwischen einer 15-Jährigen und einem 25-Jährigen, da herrscht ja automatisch auch ein Gefälle in der Beziehung. Ne? Das ist keine Beziehung auf Augenhöhe, auch was die Entwicklung angeht, was den Reifegrad angeht. Und so wird diese Beziehung auch sehr schnell die Augenhöhe verlieren. In der Beziehung schleicht sich sehr, sehr schnell Eifersucht ein. Robert stellt sich als extrem eifersüchtiger Partner heraus, der ein großes Problem damit hat, dass Carina relativ viel Kontakt zu anderen Jungs hat. Ich meine, Feuerwehr, Pfadfinder, da kommst du natürlich auch automatisch mit vielen Menschen ins Gespräch. Klar. Und in Kontakt. Und natürlich sind da auch Männer bei. Ne?
Und sie ist in der Blütezeit ihrer Jugend. Das ist ja wohl klar. Also du, nochmal, du bist gerade Kind gewesen, hast irgendwie, keine Ahnung, Schulfreunde, seitdem du ganz klein bist, Mädels, Jungs, wie auch immer, bei einer, wenn man irgendwie einfach offen ist und cool, dann kann es halt einfach über beide Geschlechter gehen, ist ja total normal.
Ja, natürlich. Ja. So, ich meine, das ist ja auch einfach so ein Unsinn, dann immer automatisch davon auszugehen, dass wenn du mit einem Angehörigen des anderen Geschlechts irgendwie dich gut verstehst, dass da automatisch mehr passieren muss.
Genau, ne? Ja.
Aber bei ihm war das scheinbar so im Kopf verankert, dass irgendwie jeder männliche Kontakt automatisch eine Gefahr darstellt. Mhm. Das ist zum Beispiel eine große Connection zu der Folge mit Diagnose Mord, die ich eben angesprochen habe, dass es da halt auch darum ging, Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe stattfinden. Also es ging um einen Femizid. Mhm. Ich habe damals die These vertreten und ich vertrete die nach wie vor, dass Eifersucht immer Ausdruck einer Unsicherheit des Eifersüchtigen ist. Mhm. Die er halt auf seinen Partner projiziert und den Partner dann in so einen Erklärungsnotstand versetzt. Also Eifersucht ist immer in dir selbst begründet. Wir beide kennen uns ewig lange. Wir haben sicherlich auch schon Momente erlebt, wo wir selber eifersüchtig waren.
Ja, auf alle Fälle.
Da kann sich, glaube ich, kein Mensch von freisprechen. Aber wenn man zurücktritt und das mal ganz nüchtern analysiert, dann ist es eigentlich immer das Gefühl von eigener Unzulänglichkeit von irgendwelchen, so ein greifbar, nicht greifbares Gefühl, dass man vielleicht in irgendeiner Situation nicht ausreichen könnte und deswegen Angst vor Konkurrenz hat.
Ich gehe da nur bedingt mit. Grundsätzlich teile ich deine Meinung, wenn es keine wirklichen Gründe gibt. Aber sollte sich die Partnerin, der Partner wirklich so verhalten, dass Eifersucht begründet ist, dann hat das nichts mehr mit der eigenen Unzulänglichkeit oder Unsicherheit zu tun.
So, genau. Aber das ist ja, also da reden wir jetzt ja gar nicht von. Wir reden von einer aus dem Nichts kommenden Eifersucht und das, wie gesagt,
Das ist
Unsicherheit.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Problem ist natürlich auch, dass Eifersucht auch gerne in so Beziehungskontexten, auch so popkulturell, fernsehtechnisch, filmtechnisch, nicht nur normalisiert, sondern auch oft romantisiert wird, so nach dem Motto gesunde Eifersucht und wenn man nicht eifersüchtig ist, dann liebt man nicht, weißt du, so dass so nach dem Motto, also dass das quasi fast schon vorausgesetzt wird, dass eigentlich so ein toxisches Verhalten dann schönredet. Ich hatte auch mal irgendwann eine Partnerin vor Ewigkeiten, die total sauer war, dass ich nicht eifersüchtig war, wo ich dann dachte, so ich zwinge dich nicht, mit mir zusammen zu sein. Ja. Ich gehe davon aus, du tust das aus freiwilligen Stücken. Warum soll ich dann also eifersüchtig sein? So, wo drauf? Ne?
Mhm, ja.
Aber andersrum schleicht sich natürlich Eifersucht auch ganz, ganz schnell so ganz creepy ein und normalisiert sich oft.
Mhm.
Ich habe das einmal erlebt. Ich hatte einmal eine sehr, sehr eifersuchtsgeprägte Beziehung. Und ich möchte dazu sagen, ich glaube, diese damalige Partnerin, die war kein schlechter Mensch. Wir waren einfach nur inkompatible Charaktere. Die war sehr unsicher und ich war sehr, du kennst mich, ich bin jemand, der sehr seine Freiheit braucht.
Mhm.
Und wenn du dann auf jemanden triffst, der unsicher ist, dann ist das natürlich Feuer auf oder Öl in dessen Feuer. Ne?
Klar, voll.
Und das fängt dann irgendwie so mit Kleinigkeiten an. Das fing dann an, dass ich irgendwie eines Abends bei der Arbeit 20 Screenshots bekommen habe von weiblichen Bekannten auf Facebook von Fotos von denen, die ich geliked habe. Und das waren jetzt keine Bikini-Bilder, das waren einfach ganz normale Fotos.
Ja.
Und dann, warum likest du das?
Ja, und dann ist es natürlich auch, ja, genau die Begründung. So. Es gibt ja 50.000 verschiedene Gründe, was zu liken.
Ja, genau. Und dann denkst du halt, ja, weil das ein schönes Foto ist, weil ich die Person mag und dann musst du diskutieren.
Ja, oder weil du den Moment magst, weil du die Situation magst, weil du dich für die Person freust, weiß ich nicht was, ne?
Ja, aber unterm Strich stand dann halt bei mir so, ich wollte dann einfach keine Diskussion mehr, also habe ich nichts mehr geliked. Mhm. So, ne? Einfach nur um der Diskussion aus dem Weg zu gehen. Und dann kommt der nächste Schritt, so damals 6-mal die Woche Fitnessstudio, dann kam, du gehst nur ins Fitnessstudio, um anderen Frauen zu gefallen. Und dann gehst du auch irgendwann nicht mehr zum Sport, weil du nicht jedes Mal, bevor du zum Sport gehst, eine Diskussion haben möchtest. Ne?
Ja.
Und so schleicht sich dann, so werden dann ganz normale Freiräume, die eigentlich normal sein sollten, die musst du dir erkämpfen, die werden immer weniger, weil du sie zurücknimmst, weil du die Diskussion nicht haben willst.
Mhm.
Und so ist das jetzt hier in dieser Beziehung eben auch, deswegen lang ausgeholt, um jetzt auf diese Beziehung zurückzukommen.
Mhm.
Sie zieht sich immer mehr von männlichen Bekannten zurück, auch so von so Gruppenabenden bei den Pfadfindern, bei der Feuerwehr, kommt sie seltener hin, weil da könnte man ja auf Jungs treffen.
Ja.
Und Robert verlangt die Passwörter ihrer Social Media Accounts, damit er da auch die Mails kontrollieren kann und das natürlich auch hart übergriffig.
Ja, ouch. Das ist ein absolutes No-Go. Geht gar nicht.
Ja, also genau, also das auch mal nochmal festzuhalten, so an Leute, die uns vielleicht zuhören, die in so einer Situation stecken, wo der Partner solche Anstalten macht und ihr in dieser Situation seid, euch zu sagen, das macht er, weil er mich liebt, das ist keine Liebe, das ist einfach nur Macht und Kontrolle.
Das ist Kontrolle, ja.
Dreht euch um und lauft so schnell ihr könnt, entfernt euch von solchen Menschen oder konfrontiert die mit ihrer Unsicherheit und bittet darum, dass die daran arbeiten, aber lasst sowas nicht normalisieren. Das ist das Allerschlimmste.
Ja. Also ich kann halt durchaus verstehen, dass vielleicht für Menschen, die die sozialen Medien oder wie auch immer was nicht so sehr benutzen und die vielleicht eine Partnerin, einen Partner haben, die oder der halt sehr intensiv damit umgehen, dann kann das vielleicht auch so eine undurchschaubare Welt sein, die einem vielleicht auch ein bisschen Angst einjagt. Das kann ich vielleicht verstehen, auch dass man sagt, hey, was passiert da, was machst du? Ich würde das gerne wissen, also einfach aus Interesse heraus und auch, dass man vielleicht so ein bisschen Sorge hat, dass dort Dinge passieren, wo man keinen Überblick von hat. Also ich kann das verstehen grundsätzlich, dass allein schon, sag ich mal, diese Situation, dass jemand Nachrichten schreibt für einen Partner erstmal so eine Box ist, die nicht bekannt ist und insofern auch vielleicht so ein bisschen ein Geheimnis darstellt und vielleicht auch Sorge erregen könnte. Aber unterm Strich ist das eben geht das einfach gar nicht, weil das halt Vertrauensverlust darstellt und eben einfach pure Kontrolle darstellen würde. Ich denke halt, sollte es irgendwelche Gründe geben, die die Unsicherheit irgendwie schüren, dann sollte man drüber sprechen und im Zweifel anders die Reißleine ziehen.
Ja, genau. Aber dazu gehört natürlich auch erstmal die Einsicht, dass diese Eifersucht Ausdruck eigener Unsicherheit ist. Ne? Das ist halt, das ist eine Transferleistung, die andere ganz schwer erbringen oder die man, ja wie gesagt, selber auch in der Jugend nicht erbracht hat, die einem erst wachsen musste, ne?
Ja.
Dass man da vielleicht manchmal falsch reagiert, so auf manche, weiß ich nicht, Sachverhalte.
Ja.
Er tut das jedenfalls nicht. Also wie gesagt, er kontrolliert auch ihre Nachrichten.
Mhm.
Und sobald dann da irgendwelche Jungs schreiben, egal was da jetzt für ein Inhalt passiert oder Inhalte, die er irgendwie falsch deutet, da wird sie immer wieder in ewig lange, auch teilweise sehr aggressive Diskussionen verwickelt.
Mhm.
Das ändert aber nichts daran, dass er bei ihrer Familie gut angesehen ist. Also sie kommuniziert diese Probleme zwar, aber die Eltern halten sich da auch raus, was ich persönlich auch falsch finde. Also
ja, was heißt denn jetzt aggressive Diskussion? Also,
nein, es kommt nicht zu Gewalt.
Aber Schreiereien.
Genau, und sowas. Verbale Gewalt, Lautstärke, also schon auch so ja intensiv geführte Streits.
Ja.
Und auch da muss ich wieder so ein bisschen, es ist halt schwer. Ich meine, du kannst dir denken, worauf es hinausläuft. Natürlich
ja, klar.
Wird sie ermordet werden.
Mhm.
Und es fällt mir dann natürlich schwer, in so einem Kontext ja Eltern zu kritisieren, die ihr Kind verloren haben. Ne? Aber ich muss sagen, so diese ganze Gemengelage, dieser Altersunterschied, der geduldet wurde von deren Seite und dann auch dieses in der Situation nicht mal irgendwie auf den Tisch hauen und klare Worte sprechen, das hat mich immer so ein bisschen oder es hat an mir genagt während der Recherche. Ich habe mich gefragt, hätte man das nicht vielleicht von Elternseite aus dann irgendwie regeln können, dass man auf ihn zugeht und sagt, pass auf, du bist gern gesehener Gast in unserem Haus, ne?
Mhm.
Aber du musst unserer Tochter auch gewisse Freiheiten zugestehen, du musst ihr vertrauen, so, du kannst nicht so mit ihr umgehen, nur weil sie einfach ein ganz normales jugendliches Leben lebt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist ein grundsätzlich schwieriges Terrain, weil Eltern in dem Alter nicht zwangsläufig die große Handhabe haben. Da können sie fast eher noch froh sein, dass Carina dann zu ihnen gegangen ist, um zu erzählen, dass da was los ist oder auch, dass sie generell überhaupt was mitbekommen haben von diesen Streitereien. Da können sie schon froh sein. Jetzt ist es natürlich ein sehr sensibles Thema. Vielleicht haben sie auch natürlich nur das Beste für ihre Tochter gewollt, aber vielleicht haben sie auch, wie soll man sagen, sich überhaupt gefreut, dass sie sich ihnen anvertraut und dass sie einen Freund hat, der offensichtlich auch viele positive Dinge mitgebracht hat, zumindest scheinbar. So, weißt du, und deswegen finde ich halt bis zu einem gewissen Grad können sie da gar nicht viel machen, weil ihnen die Handhabe fehlt, weil sie grundsätzlich vielleicht auch gar nichts davon mitkriegen. Also vergleichsweise andere Eltern kriegen von ihren 15-jährigen Kindern wahrscheinlich nicht so viel mit, was die in sozialen Medien treiben. Und aber spätestens dann, wenn man merkt, hey, okay, jetzt ist ein Punkt überschritten, da bin ich auch deiner Meinung, Fabian, dann hätten sie auf jeden Fall mal zumindest auch mit Robert sprechen sollen.
Genau, ihn einfach mal unaufgeregt zur Seite nehmen.
Ganz unaufgeregt, genau, das ist immer auch ja. So eine Frage, wie das
genau.
Ganze stattfindet,
genau.
Auf jeden Fall. Ja.
Einfach ganz so, jetzt wäre so klischeehaft, so unter Männern von Vater zum Freund einfach mal das Gespräch suchen und sagen, hier, pass mal auf, du hast keinen Grund für Misstrauen, meinst du nicht, du überreagierst und meinst du nicht, dass es der Beziehung mittel- und langfristig auch schadet, was du tust? Denkst du nicht, dass es vielleicht besser wäre, wenn du sie einfach leben lässt und ihr nicht das Gefühl gibst, sie einzufärchen? Weil
genau.
Das ist ja immer die Sache. Ne? Und das ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, eine Lektion, die man ziehen muss, die ich auch in der anderen Podcast so ein bisschen gewonnen habe. Da ging es auch um ein Femizid.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass solche sehr, sehr einengenden Beziehungen oder solche Beziehungen, die die, wo von vornherein so eine ungesunde Machtstruktur vorherrscht, also die nicht auf Augenhöhe sind, da bin ich mir auch nicht sicher, ob da dann auch von Täterseite aus wirklich eine richtige Liebe vorhanden ist. Weißt du, ich glaube, oder ich frage mich, wenn man nicht auf Augenhöhe agiert, kann man dann auch tatsächlich den Partner lieben? Oder setzt Liebe nicht auch Augenhöhe voraus?
Ja, safe tut es das. Ich denke, dass die wenigsten Menschen so eine Reife besitzen in dem Alter, Fabian. Also auch wenn das für dich schon früher eine klare Kiste war, vielleicht auch in dem Alter, denke ich, dass auch diese Reife etwas ist, in die man sich hinein entwickeln muss und etwas, was man erst erlangen muss. Und ich kann mir halt einfach gut vorstellen, dass es viele 25-Jährige oder auch 30-Jährige noch gibt, die einfach dieses Bild noch nicht haben, leider.
Wahrscheinlich.
Vielleicht auch aufgrund negativer Erfahrungen.
Und dazu kommt natürlich auch, dass auch hier wieder oft so dieses Beziehungsbild vorherrscht, auch in den Köpfen vieler junger Männer, dass der Partner irgendwie so eine Art persönlicher Besitz ist, ne? Also dass man da so einen Besitzanspruch stellt und wenn irgendwie Sachen passieren, die einem nicht gefallen, dass man dann dementsprechend auch handeln kann, als ob man den Partner besitzen würde. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne?
Das ist eine komplette Sache, aber hier haben wir es auch ein bisschen mit diesem Machtgefälle zu tun,
genau,
weißt du?
Genau.
Also wir haben es hier mit einem 15-jährigen jugendlichen Menschen zu tun, der im Prinzip wenig Freiheiten hatte. Ja, also abgesehen von vielleicht, ich darf so und so lange draußen bleiben und solche Dinge. Aber all das, was man sozusagen als Freiheit begreift in diesem Alter, alles das, diese Mündigkeit sozusagen, die war ja eben gesetzlich noch nicht vorhanden. Insofern hatte Robert mit seinen 25 Jahren und den Möglichkeiten, die er hatte, natürlich auch immer mehr Macht als sie. Und davon war sie vielleicht begeistert, aber auch gleichzeitig abhängig. Hm. Und insofern ist, glaube ich, es auch aus ihrer Sicht wahrscheinlich vielleicht sogar ein Stück weit in einem gewissen Rahmen könnte ich mir vorstellen, okay gewesen, dass er eben diese Macht auch ausübt und ihr vorschreibt, was sie zu tun hat oder auch nicht.
Man darf ja auch nicht vergessen, sie ist 15, das ist die erste Beziehung.
Genau.
Da hat man vielleicht auch kein umfassendes Konzept von Beziehung. Da denkt man vielleicht auch, das ist normal. Ne? Denn wie gesagt, gerade auch so Eifersucht und auch tatsächlich auch eher männliche Eifersucht wird dann ja auch oft irgendwie im Kontext von irgendwelchen romantischen Filmen, von Komödien auch eher so romantisiert. Ne? Da wird dann ja auch oft dieses Ding verkauft, so, ja, wenn man nur hartnäckig genug dranbleibt, dann wird die Frau sich in einen verlieben und Nein heißt nicht unbedingt Nein.
Ja, genau,
und,
genau.
Und es ist okay, eifersüchtig zu sein, weil das ja gesund ist und dazugehört. Und genau wie ich schon sagte, er liebt dich nicht, wenn er nicht eifersüchtig ist.
Die Sache mit der Liebe ist sowieso ein nicht ergründbares, schwieriges Geflecht. Es ist ein Kosmos Voll. Von Dingen, die du einfach nicht fernsteuern kannst. Das ist halt einfach so. Das ist de facto etwas, was man auch lernen muss.
Ja, und es ist ja manchmal auch so, dass man auch denkt, man hat es gelernt und denkt irgendwie, man geht so sein Leben lang durch die Welt und hat ein festes Konzept irgendwie von Liebe oder ein festes Bild davon und lernt dann irgendwie jemanden kennen, der alles komplett auf den Kopf stellt. Da, also manchmal lernt man ja auch einfach sehr spät noch ganz neue Dinge dazu. Ne? Also selbst so ein Robert mit seinen 25 Jahren hat ja noch kein oder möglicherweise noch kein abgeschlossenes
Bild. Ja, das meinte ich Bild, eben. Ne? Vielleicht hat er negative Erfahrungen. Es gab ja gewisse Einflussfaktoren, die vielleicht dazu geführt haben, dass er so war oder ist, wie er ist. Ich weiß ja nicht, wie die Geschichte weitergeht. Ja. Übrigens, wo du es gerade erwähnst, eine berühmte deutsche Zeitschrift hat in der vorletzten Ausgabe herausgefunden, dass es im Jahr 2025 in Deutschland 88 Femizide gab.
88, die Zahl 88. Erscheint mir fast schon gering, weil ich irgendwie mit einer Zahl von über 120 mal davon ausgegangen bin. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass irgendwie so in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der Berichterstattung Femizide nicht ganz trennscharf benannt sind oft. Also ich glaube, dass
das ist ein Problem, genau.
Ich glaube, es liegt so zwischen 88 und irgendwie genauso knapp 130 und deswegen soll tatsächlich auch oder wird diskutiert, Femizid als eigenen Straftatbestand aufzunehmen, juristisch, also damit man halt nicht nur Mord und Totschlag hat, sondern eben auch den Femizid, um das eben trennschärfer abgrenzen zu können. Und auch das hatte ich bei Diagnoseverbrechen tatsächlich als positiv eingeschätzt, weil ich denke, dass das einfach für Frauen auch eine ganz, ganz große Signalwirkung hat, einfach zu zeigen, wir nehmen diese Problematik einfach auch ernst, ne? Und wir kehren das nicht unter den Teppich Mord und Totschlag, sondern wir sehen, dass es da eine gesellschaftliche Problematik gibt, die sich halt speziell gegen Frauen richtet und wir sehen eure Problematiken.
Absolut, das ist total wichtig. Und genau der Punkt, den du gerade erwähnt hast, ist eben auch entscheidend, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, die quasi von allen Leuten gleichzeitig oder gleichermaßen als Standard betrachtet wird, unabhängig von der Frage, was ist Mord und was ist Totschlag. Aber Trennschärfe, Abgrenzung trifft es eigentlich ganz gut, wenn man die Wörter ein bisschen umdreht, hoffentlich nicht, sondern offensichtlich entsteht meistens durch die Trennung eine gewisse Schärfe, also durch die Abgrenzung voneinander. Und das ist, so steht es nämlich in diesem Artikel, auch ein Hauptgrund, warum es häufig zu Femiziden kommt, nämlich ein Trennungsversuch der Frau. War es hier auch so?
Genau. Man nennt diese Trennungsphase auch Hochrisikophase, weil es dann in der Regel so ist, dass dann eben dieses Selbstbild des Täters, des ehemaligen Partners ins Wanken gerät, das nämlich auch darauf mit aufbaut, dass er eben die Kontrolle hat, so.
Genau.
In dieser Beziehung, die ja, wie gesagt, nicht auf Augenhöhe stattfindet, ne? Er kontrolliert den Partner und jetzt wird ihm diese Kontrolle entzogen. Und darauf hat er keine gesunde Reaktionsmuster, sondern er reagiert eben, wie ich es schon sagte, auf den Entzug eines Besitzes, ne?
Also ja, genau.
Und da gibt's einen ganz prägnanten Satz aus dieser Crossover-Folge, der ist mir so im Ohr geblieben. Der männliche Host ist Rechtsanwalt.
Ja.
Und der hatte von einem Fall berichtet, den er selber am Gericht mitbekommen hat, also nicht in vertretender Funktion, sondern jetzt einfach nur mitbekommen, wo auch ein Femizid behandelt wurde. Und der Täter hat dann auch seine Partnerin ermordet und hatte dann vor Gericht den Satz gesagt, eine Frau kann eine Beziehung nicht beenden, das kann nur der Mann. Und das fasst dieses Problem zusammen.
Ja, also ich glaube, das ist definitiv eine, mir fallen viele Adjektive ein, aber ich glaube, man kann sie als altertümliche Einstellung bezeichnen.
Pures Mittelalter.
Ja, die, wo man sich grundsätzlich fragen muss, was bei der Lebensauffassung und Haltung nicht stimmt. Aber was ich glaube, ist auch, dass vielen Männern, und ich rede nicht von Mördern, später werdenden Mördern, sondern vielen Männern, die vielleicht so ein Kontrollverhalten haben, gar nicht bewusst ist, dass sie das haben. Sondern, die vermutlich eher denken, ich habe hier eine Traumvorstellung im Kopf, wie es sein könnte, und möchte zwanghaft versuchen, das durchzusetzen. Dass sie dadurch Kontrolle ausüben, nehmen sie quasi als notwendiges Übel an.
Ja, beziehungsweise sie hinterfragen ihre Position nicht. Das ist einfach so, die kommen auch natürlich auch oft aus Beziehungen, die selber so eine Schieflage aufweisen. So,
genau.
Dann geraten oft auch Frauen in solche Beziehungen, die das wiederum von zu Hause aus kennen und die dann eben dieses Konzept für sich übernommen haben, die gar nichts anderes kennen und die dann oft das auch gar nicht annehmen können, wenn sie von einem Mann anders oder respektvoll behandelt werden, weil das einfach deren Vorstellungshorizont überschreitet.
Die haben das auch als Verhaltensrepertoire quasi mit dabei. Das ist so ein Koffer, den viele Menschen auch tragen.
Genau.
Ja.
Das Ganze geht jedenfalls 2 Jahre mehr oder weniger gut, bis im Juni 2022 dann Carina auf einer Ferienfreizeit mit den Pfadfindern ist und da offensichtlich ja viele Gespräche führt, auch Gespräche, die sich um die Beziehung drehen und da vielleicht auch so ein bisschen Ratschlag von Älteren bekommt.
Ja.
Das Ganze so ein bisschen gespiegelt bekommt und sie fasst jetzt den Entschluss, sie lässt Robert nicht mehr an ihr Handy. Das ist jetzt Tabuzone. Und sie lässt sich auch nicht mehr verbieten, mit irgendwelchen männlichen Bekannten zu schreiben. Sie schreibt auch mit einem Jungen aus ihrer Schule. Da wird jetzt nicht in der Berichterstattung darauf eingegangen, ob das so flirtiger Inhalt war, aber ich habe es immer so ein bisschen gedeutet, dass sie sich so ja emotional von Robert entfernt und so ein bisschen mit einem Gleichaltrigen anfängt zu flirten.
Ja, ist halt dann immer so die Frage, ne, wenn sie 2 Jahre lang mit niemandem schreiben durfte, ob das direkt flirten ist oder einfach nur so mal ein freies Kommunizieren.
Ja, darstellt. Aber es kann auch einfach sein, dass sie sich einfach durch dieses unheimliche Eingeschränktsein emotional von ihrem Partner auch einfach entfernt hat und jetzt was Neues sucht. Ne? Das ist ja auch vollkommen legitim.
So. Ja.
Denn wie gesagt, sie ist kein Besitz. Ne?
Ja, genau.
Was sie nicht weiß, ist, dass Robert alle Nachrichten mitlesen kann. Der hat schon längst eine Software auf ihrem Handy installiert, das quasi alles klont, was sie macht, dass er das dann quasi bei sich angezeigt bekommt.
Unglaublich.
Also auch hier maximale Grenzüberschreitung, da so in die Privatsphäre einzudringen. Also schlimm genug, dass er von ihr so die Herausgabe von Passwörtern verlangt und dann mit ihrem Wissen das nachvollzieht, was sie tut. Aber das hier ist nochmal eine Spur ekelhafter, dass er da quasi ohne ihr Wissen das Handy quasi spiegelt und alles mitlesen kann, was sie schreibt.
Ja, genau. Auch das doppelte Spiel, das man sich jetzt mal vorstellen muss, so wenn die abends beisammen sitzen oder so. Und was machst du noch, Schatz? Ach, ich daddel so ein bisschen und eigentlich crack ich gerade dein Handy.
Und was das auch für ein unfassbarer, eine unglaubliche Verletzung des Vertrauensverhältnisses ist, ne, auf dem, und das ist ja eigentlich das Fundament einer jeden Beziehung, sei es jetzt eine freundschaftliche oder eine Liebesbeziehung, Respekt und Vertrauen, ne, und das ist ja hier überhaupt nicht gegeben.
Geheimnisse sind auch gut. Es ist einfach wichtig, dass man Dinge nur mit sich selbst ausmacht. Erstens, damit man sich überhaupt noch was erzählen hat. Zweitens, dass man auch vielleicht ein bisschen interessant bleibt. Also auch das, denn es gibt so viele Faktoren, warum es wichtig ist, auch so seine eigene Privatsphäre zu haben.
Ja, jedenfalls ist nicht ganz sicher, ob er das nicht sogar so auch gemacht hat. Es gibt auch Software, die das Handy quasi auch zu einem zu einem Mikrofon werden lässt, also wo man dann, solange das Handy anwesend ist, auch mithören kann, was die Person redet, solange das Handy im Raum ist. Es ist nicht ganz klar, ob das in diesem Fall auch so war oder ob er einfach nur in Anführungsstrichen mitlesen konnte.
Ja.
Interessant auch, dass man das so gar nicht merken kann, wenn da so eine Software installiert ist. Also du merkst dann wohl, dass der Akku sich sehr, sehr schnell abnutzt, weil halt immer was mitläuft.
Ja.
Aber das kannst du natürlich auch, das kann ein kaputter Akku sein, du kannst sehr aktiv gewesen sein, das schneidest du ja gar nicht mit im Normalfall. Irgendwann wird aus dieser Entscheidung, dass er nicht mehr mitlesen darf, dann auch die Entscheidung, die Beziehung beenden zu wollen. Das tut sie, sie nimmt all ihren Mut zusammen und erzählt ihm, dass sie die Beziehung als gescheitert betrachtet und dass sie auch in weiteren Treffen keinen Sinn mehr sieht. Also Robert möchte sich noch treffen, möchte das ausdiskutieren und sie blockt aber rigoros ab.
Sie ist mittlerweile 17?
Sie ist 17, genau. Ja. Und er ist da sehr, sehr vor den Kopf gestoßen, hat auch weiterhin so ein bisschen Kontakt zu ihren Eltern. Wie gesagt, die mochten ihn sehr und er versteht es auf jeden Fall nicht, diese Zurückweisung, aber er gibt erstmal Ruhe.
So. Ja.
Einige Zeit nach diesem Ende der Beziehung, was er scheinbar ganz gut hingenommen hat, weggesteckt hat, da bricht Carina eines Abends auf zu Hause, um ganz normal mit dem Familienhund spazieren zu gehen, wie sie das so oft tut. Und wie du dir denken kannst, kommt sie nicht zurück.
Hm.
Es wird dann schnell eine Suche eingeleitet nach ihr und dem Hund. Der Hund ist auch nicht zurückgekehrt, beide werden nicht gefunden. 2 Tage später steht dann Robert bei den Eltern vor der Tür, bietet seine Hilfe an. Er wirkt sehr nervös, schieben die Eltern darauf, dass er natürlich seit der Trennung nicht mehr da war und dass es natürlich auch für ihn ein schwerer Gang ist, jetzt dann zu den ehemaligen Schwiegereltern zu kommen, Hilfe anzubieten. Und die sind froh und dankbar, dass er quasi ein offenes Ohr anbietet und dass er auch anbietet, bei der Suche zu helfen.
Wie hat er es denn mitbekommen?
Ja gut, das spricht sich rum, ne?
Also Eltern sind zur Polizei, haben gesagt, Carina ist vermisst. Genau.
Es gab auch Suchen, das spricht sich dann auch rum in so einer kleinen, relativ kleinen Gemeinde, ne? Das ist ganz klar.
Dann auch natürlich verständlich, dass er aufgebracht war. So, ne? Also
ja, natürlich.
Aus der Perspektive her.
Er übernachtet dann auch bei den Eltern und beteiligt sich an der Suche. Die Eltern sind auch, wie gesagt, viel da in der Natur unterwegs gewesen, wo sie eben mit dem Hund spazieren gegangen ist und haben immer wieder auch nach dem Hund gerufen, um den irgendwie anzulocken. Der hörte eigentlich sehr gut, hatte einen sehr, sehr guten Rückruf, hat aber einfach nicht funktioniert, der ist nicht gekommen. Die Polizei beginnt natürlich schon so ein bisschen sich mit der Möglichkeit eines Gewaltverbrechens auseinanderzusetzen und natürlich rückt da für den Fall, dass es ein Gewaltverbrechen sein könnte, auch so der verlassene Ex-Partner so ein bisschen in den Fokus.
Ja.
Man ermittelt aber auch in andere Richtungen. Man weiß ja noch nicht mal, ob überhaupt ein Verbrechen stattgefunden hat.
Ja.
Und jetzt begibt sich Robert dann wieder auf die Suche. Er sagt, er will noch mal gucken, ob er nicht irgendwie doch was findet. Und 25 Minuten später kehrt er mit dem Familienhund zurück, den er im Wald gefunden haben will, mehrere Tage nach dem Verschwinden.
Ja.
Und die Familie ist erstmal total happy, dass der Hund wieder da ist.
Mhm.
Aber irgendwas kommt ihnen komisch vor und irgendwas kommt auch der Polizei komisch vor. Dieser Hund, der soll ja jetzt mehrere Tage quasi im Wald verwildert unterwegs gewesen sein.
Genau, also dann geht schon Warne schnell. Ne?
Der ist aber nicht verschmutzt, der ist offensichtlich gut gefüttert, der ist auch nicht verstört. Also der macht einen total normalen Eindruck.
Mhm.
Und das spricht jetzt aus Sicht der Polizei eher dafür, dass Robert den Hund irgendwo versteckt hatte und jetzt aus seinem Versteck geholt hat, dass der auch sich um den gekümmert hat, weil der, wie gesagt, keinen verwahrlosten Eindruck macht.
Ja.
Aber man hat immer noch kein Verbrechen oder nicht die Spur eines Verbrechens. Es ist halt nur komisch, dass jetzt dieser Hund wieder da ist.
Ja.
Man hat mittlerweile auch herausgefunden, dass Carina über eine App namens Telonym Kontakt zu einer sogenannten Nora hatte.
Ja.
Telonym ist so eine App, wo du anonym mit Leuten aus deiner Umgebung schreiben kannst, ohne zu wissen, wer das ist.
Ja.
Das nutzen Influencer beispielsweise manchmal, die packen dann so ein Telonym-App in ihre Story und sagen dann, ihr könnt mir jetzt anonym die Meinung sagen, weißt du, dann kannst du denn
dann schreiben,
was du willst und dann taucht halt nicht dein Name auf, sondern dann kannst du halt mutig sein, so nach dem Motto.
Ne? Ja, okay, verstehe.
Und über diese App hat Carina offensichtlich Kontakt zu jemandem gefunden und diese Person hat sich dann als Nora, eine ehemalige Grundschulfreundin, zu erkennen gegeben.
Ja.
Da sind wir jetzt wieder bei dem Anfang, so Kontakt zu alten Schulfreunden über soziale Netzwerke.
Okay, jetzt ist der Bogen gespannt.
Jetzt ist der Bogen gespannt. Und Carina kann sich an eine Nora nicht erinnern, tatsächlich.
War es Robert?
Ganz verschwommen meint sie sich zu erinnern, aber sie ist sich nicht hundertprozentig sicher.
Ja.
Und der Kontakt ist eigentlich auch ganz gut, die tauschen sich so über Mädelskram aus und was halt so für 15-jährige Mädchen relevant oder 17-jährige Mädchen relevant ist, ne?
Mhm.
Nach der Trennung wird Nora aber irgendwie so ein bisschen komisch und sagt ihr immer, sie soll doch sich nicht trennen von Robert, sie soll es doch weiter mit Robert versuchen. Also der ist doch gar kein so schlechter Kerl nach allem, was sie erzählt hat und so. Ne?
Wie manipulativ. Er wusste natürlich auch, er kannte ja das Handy, es war gespiegelt, das heißt, er ist natürlich Nora.
Genau.
Unglaublich.
Ja, und an diesem Abend stellt sich dann heraus, hat Carina sich mit Nora verabredet. Also sie ist mit dem Hund spazieren gegangen und wollte dann auch diese ominöse Nora treffen.
Ja.
Hat da auch eine Voicemail an eine Freundin geschickt und hat gesagt, ja, ich erinnere mich gar nicht so richtig, wer das sein soll. Das ist wohl eine ehemalige Schulfreundin. Ich weiß nicht genau, aber ich werde es ja sehen, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und da muss natürlich, ja, wie soll ich sagen, die Überraschung groß gewesen sein, dass es dann Robert war, diese Nora. Ne? Und da wird sie sich auch super hintergangen gefühlt haben.
Natürlich.
Ich meine, stell dir vor, du hast da eine vermeintlich alte Freundin, der du vielleicht auch Geheimnisse anvertraust. Sie weiß ja nicht, dass er eh alles mitlesen kann, ne?
Ganz schlimmer Betrug ist das.
Ganz, ganz schlimmer Betrug. Also er setzt auf diesen Haufen an Scheiße, den er ohnehin schon gebaut hat, immer weiter noch weitere Haufen drauf, ne?
Genau. Und aber diesmal weniger offensichtlich, sondern auf so einer dreckigen Art.
Ja. Ja, hypermanipulativ dann auch, ne? So als vermeintliche Freundin, ihr dann so einflüstern zu wollen. Bleib doch in der Beziehung, gib ihm doch nochmal eine Chance, er ist doch ein guter Mensch und so, ne?
Ja, weiß ich auch nicht, ob man das noch irgendwie als Verzweiflungsakt werten sollte. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bleibt einem da die Spucke weg, ne?
Ja, safe. Natürlich wird dann irgendwann ist klar, dass dieser Account von ihm betrieben wurde. Das ist dann eine der Indizien, die dann letzten Endes dafür sprechen, dass er diese Tat begangen hat.
Aber wie hat man ihn jetzt geschnappt? Also nach 25 Minuten kam er mit dem Hund zurück, der irgendwie, keine Ahnung, frisch gekämmt in der Badewanne war und noch irgendwie Felix gegessen hat oder wie so.
Genau, das weckt zumindest jetzt Verdachtsmomente.
Ja.
10 Tage nach Carinas Verschwinden, da ist dann auch Gewissheit gegeben, dass sie tot ist leider. 50 Kilometer entfernt von Iserlohn wird ihre Leiche gefunden. Der Täter wollte scheinbar Spuren verwischen. Die noch brennende Leiche wird am frühen Freitagmorgen einem Radfahrer aufgefallen sein. Also der stolpert quasi darüber. Das ist in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Hamm. Und es gibt erstmal keine Spuren vom Täter.
Ja.
Man findet dann heraus, dass sie nach ihrem Verschwinden offensichtlich noch einige Zeit gelebt hat. Also wahrscheinlich war sie mit dem Hund gemeinsam irgendwo gefangen.
Mhm.
Und kam durch massive Gewalteinwirkung ums Leben. Also um ihren Hals war ein Elektrokabel geschlungen, mit dem sie offensichtlich erdrosselt wurde und sie war mit Kabelbindern gefesselt. Das führt jetzt wieder so ein bisschen zu ihm als Elektriker.
Als Elektriker, ne? Hat er das alles immer parat, ja.
Ich meine, Kabelbinder, klar, die hat vermutlich so gut wie jeder zu Hause für irgendwelche Reparaturen, aber das Elektrokabel ist dann schon wieder etwas eindeutiger. Das ist
schon ziemlich offensichtlich, ja.
Man untersucht dann sein Auto und findet in seinem Auto ihr Handy, das sie am Abend, als sie verschwunden ist, also dabei hatte. Das heißt, sie muss kurz vor ihrem Verschwinden auf jeden Fall in seinem Auto gewesen sein. Da findet man auch Blutspuren von ihr und da schlagen auch Leichenspürhunde an. Also relativ klare Sache.
Mhm.
Die Leiche ist, wie gesagt, ja, in einem schlimmen Zustand. Die ist noch so am Glimmen, am Kokeln, als sie gefunden wird. Ein
schrecklicher Anblick, das gewesen sein muss.
Diese Strangulation, die ist natürlich offensichtlich die Fesselung, also es ist direkt klar, dass da ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat.
Ja.
Und ein Arm ist abgetrennt und liegt 40 Zentimeter neben der Leiche. Also für diesen Fahrradfahrer, der sie gefunden hat, scheinbar durchaus ein traumatischer Anblick, würde ich sagen.
Ja, aber dann war es ja auch nicht nur ein bloßes Erwürgen oder so, ne?
Ja, das ist noch eine Sache, die Robert vor Gericht belastet. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass er vielleicht versucht hat, die Leiche zu zerstückeln,
ja.
Einfach aus Gründen der besseren Transportbedingungen.
Ja.
Allerdings sagen Freunde von ihm aus, dass er immer so Faszination für tote Frauen hatte, also eine leicht nekrophile Ader.
Aha.
Und er hat Freunden öfter Fotos gezeigt von toten Frauen, denen ein Arm fehlte. Also das scheint irgendeine Fantasie von ihm gewesen zu sein, die er dann da mit seiner Ex-Freundin nachgespielt hat. Und dieser fehlende Arm deutet dann auch wieder auf ihn als Täter, weil das offensichtlich so ein Fantasiebild ist, das er in seinem Kopf hatte.
Mir fehlen die Worte. Also, dass die Freunde sich da auch nicht gewundert haben, wo der immer wieder solche Bilder herzaubert. Und das ist ja, also, da macht man sich auch Sorgen. Also,
ja,
wenn du mit solchen Bildern um die Ecke kommen würdest und das wäre das jetzt nicht Podcast begründet, sag ich mal,
ja.
Wo ich dich ja so schon immer drum bitte, mir die Bilder nicht zu zeigen. Aber das wäre ja mehr als seltsam. Da würde ich schon sagen, Fabian, geh mal irgendwie zum Arzt oder lass uns mal sprechen.
Das sollte man erwarten. Ne? Also, das Internet ist ein düsterer Ort. Du findest solche Bilder, wenn du danach suchst. Ne?
Ja.
Also, wo man die her hat, das ist leider gar nicht so schwer.
Ja.
Aber das ist eben genau der Punkt. Wenn du als Freund damit ankommen würdest und sagen würdest, dass dich das fasziniert und sogar irgendwie sexuell erregt, dann würde ich sagen, Daniel, als jemand, der es gut mit dir meint, ja, such dir bitte einen Therapeuten.
So, definitiv, ne?
Ja. Und das ist hier scheinbar nicht passiert. Ja. Mhm. Ja, aber das sind dann natürlich vor Gericht einfach sehr, sehr viele Punkte, die auf ihn hindeuten. Eben das Tatwerkzeug, dieses klare Nachstellen der Fantasie.
Die Blutspuren
der Leichenspüre und das Handy im Auto. Eben auch die Tatsache, dass natürlich, wie wir schon gesagt haben, Trennungen immer so ein Hochrisiko-Zeitpunkt für Frauen sind, ne? Mhm. Und dann eben auch sein überwachendes und eben ja sehr kontrolliges Verhalten, denn das ist ja eben genau diese Art von Verhalten, die dann eben so umschlägt schnell, ne?
Genau.
Das ist ja nicht der liebevoll empathische Partner, der dann auf einmal irgendwie vor den Scherben der Beziehung steht und auf einmal sein wahres Gesicht zeigt, sondern halt in 99% der Fälle eben der schon vorher irgendwie Anlass zur Sorge gegeben hat aufgrund von irgendwelchen Verhaltensmustern. Ne?
Ja.
Und so ist dann auch relativ schnell klar vor Gericht 13 Jahre wegen Totschlags, da bin ich persönlich eigentlich nicht d'accord. Jetzt wäre es wieder cool, Sabrina hier zu haben für die rechtliche Einordnung.
Ja.
Weil ich persönlich, also Totschlag würde ja so eine Affekthandlung herbei oder
ja, so leicht versehentlich
genau,
macht es das ja irgendwie, ne?
Aber
das Motiv scheint ja irgendwie klar zu sein.
Ja, genau. Und dadurch, dass er sie ja unter falscher Identität an diesem Abend in eine Falle gelockt hat, das spricht ja für Planung. Und das ist ja auch, das ist in meinen Augen dieses Mordmerkmal der Arg- und Wehrlosigkeit ja total erfüllt, weil sie ist ja zu diesem Treffen gekommen, nicht wissend, wer da auf sie wartet. Sie war ja vollkommen arglos.
Ja, ne? Genau. Offensichtlich ist es ja auch so, dass diese Sache, diese nekrophile Fantasie mit diesem abgetrennten Arm ist ja nicht zwangsläufig das Mordmotiv Mordlust, aber es geht ja, finde ich, so schon in die Richtung gewissermaßen. Das ist ein entfernter Verwandter davon.
Ja, und jetzt kann man natürlich drüber spekulieren. Sie war ja offensichtlich einige Tage gefangen, bevor sie ermordet wurde.
Ja.
Man weiß ja nicht, was da passiert ist. Aber er hat ja einen Freiheitsentzug auf jeden Fall begangen, also eine Entführung. Und ein Mordmerkmal ist ja beispielsweise auch Tötung zur Verwischung einer anderen Straftat, zur Verdeckung einer anderen Straftat. Und das wäre ja hier genauso gegeben wie auch diese Arg- und Wehrlosigkeit. Insofern, ich weiß nicht, warum hier Totschlag, 13 Jahre, scheint mir mau.
Gibt es denn nähere Informationen zu den konkreten Todesumständen?
Nee.
Das wäre jetzt die große Frage. Ich glaube, das ist genauso die Wissenslücke, die uns jetzt fehlt, um das beurteilen zu können.
Ja, aber auch da muss man doch sagen, wenn ich jemanden doch entführe und gefangen halte, dann ist doch so ein Totschlagsszenario auch wieder unwahrscheinlicher, weil dann ist doch relativ klar, dass du die Person nicht mehr gehen lassen kannst ab einem gewissen Zeitpunkt, ne? ohne dass sie dich verraten wird.
Ohne dass sie dich verraten wird, das mit hoher Sicherheit, hoher Wahrscheinlichkeit, aber jetzt in dem konkreten Fall kann es ja doch sein, je nachdem wie er das Ganze begründet hat, und hier sind wir natürlich auch das Problem, dass sozusagen die Richter und Anwälte seinen Aussagen ausgeliefert waren. Ne? Es gab ja keine weiteren Zeugen. Und das ist so das Problem, wenn er die Erzählung jetzt so konstruiert hat, dass es eine Totschlagssituation war, dann war es halt so.
Aber das ist halt, wie gesagt, ich finde, das ist sehr, sehr schwierig zu konstruieren. Aber gut, es scheint ihm gelungen zu sein. Mhm. Diese 13 Jahre stehen. Ihre Eltern äußern sich in der Presse. Das haben damals auch viele Menschen nicht verstanden, indem sie sagen, dass sie ihm im Prinzip nichts Schlechtes wünschen, dass sie auch ihn nichts Schlechtes in ihm sehen, weil sie ihn eigentlich ins Herz geschlossen hatten und diese Tat deswegen nicht verstehen können. Das wurde ihnen damals auch sehr, sehr häufig in irgendwelchen Kommentarspalten irgendwie negativ ausgelegt, dass man gesagt hat, wie kann man nach so einer Tat dann noch sagen, man wünscht diesem Menschen nichts Schlechtes, aber das zeugt für mich eigentlich eher von Größe.
Tatsächlich. Ja, also ich muss da sagen, also ich finde, ich kann auch nicht verstehen, wie Leute in Kommentarspalten sowas da reinschreiben. Null.
Ja,
also vielleicht sind die Eltern einfach nur altruistisch, warmherzig, keine Ahnung, vielleicht wirklich so wohlgesonnen oder wie auch immer, haben so ein positives Menschenbild, dass sie sagen, oder sie sind christlich geprägt, auch das kann ja sein, weiß ich nicht was, ne, dass sie von sich aus sagen, hey, wir haben keinen Grund zu Hass, wir wollen nicht hassen, wir wollen irgendwie Verständnis zeigen.
Oder zumal sowas. Hass ja auch einfach ein Gefühl ist, was letztlich nur dir selber schadet.
So.
Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube tatsächlich Lao, also einer der großen chinesischen Philosophen. Es gibt auf jeden Fall dieses eine Zitat, das besagt: Sich an Hass festzuhalten, ist wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass die andere Person stirbt. Also du vergiftest deinen Geist und deine Seele mit diesem Hass, der aber keine Auswirkung auf die andere Person hat. Das macht sein Leben nicht schlechter, du machst nur deins schlechter damit. Ne? Das ist eine Lektion, die ich auch lernen musste.
Wahnsinnig gut.
Ja, Und das ist, finde ich, genau, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ich habe auch teilweise Wut in mir getragen aufgrund von irgendwie Fehlbehandlungen und habe dann immer mir dieses Wort, diesen Satz vor Augen geführt, weil der einfach so viel zusammenfasst. Das hilft einem so zu vergeben, ne?
Ja, wenn man es auch wirklich in die Praxis umsetzen kann. Oder?
Definitiv, ja. Auf jeden Fall, ja, ich war ja auch kritisch mit den Eltern. Ich habe gesagt, ich hätte diesen Altersunterschied an deren Stelle nicht geduldet. Ich hätte auch das Gespräch mit Robert gesucht nach diesen ersten Übergrifflichkeiten und Eifersüchtigkeiten. Aber wie gesagt, deren Handlungen jetzt oder deren Aussagen nach dem Prozess empfinde ich persönlich eher als gesund. Und ich finde es auch dann immer schwierig, wenn Leute dann, ja, wie gesagt, in Kommentarspalten und so sich anmaßen, da irgendwie was zu sagen zu können. Ich meine, man kann eine Meinung haben, eine fundierte Meinung, die man vielleicht begründen kann, aber letzten Endes sind das deren Gefühle, über die man nicht urteilen kann und die man denen zugestehen muss.
Da hast du vollkommen recht. Ne? Es kann auch immer sein, dass es Freunde oder andere Verwandte oder einfach nur Leute waren, die jetzt auch davon betroffen waren und die das halt emotional mitgenommen hat. Von daher finde ich, ist diese Wut total verständlich, der Vorwurf für mich nicht.
Ja. Aber okay. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unsere erste diesjährige Radiofolge 2026. Radio Siegen, erste Folge im Kasten. Ich bin gespannt, was das Jahr noch so bringt. Nicht nur radiotechnisch, auch generell. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir planen so ein bisschen, oder wir haben uns eben ausgetauscht, was wir uns für dieses Jahr so vornehmen, was wir gerne erreichen würden. Und ja, wenn wir das alles umsetzen, dann wird es ein spannendes Jahr. Ich bin sehr gespannt und ich möchte euch nochmal allen danken, dass ihr das hier alles möglich macht. Nicht nur eben den Podcast an sich, auch diese Radioausflüge, auch so Sachen wie Live-Auftritte und so. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz offiziell für die Unterstützung danken und natürlich auch dem Radio Siegen für die Unterstützung und die Möglichkeit, hier einen Sendeplatz zu haben.
Ja, liebe Leute, da kann ich mich einfach nur anschließen. Vielen lieben Dank für alles. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft mit euch, mit Radio Siegen. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Nodda.
Ciao.